Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem überaus freudigen Moment für das Deutsche Krebsforschungszentrum. Man hat es ja schon immer gemunkelt, er steht auf der Liste. Eines Tages wird er schon drankommen, aber wenn es dann soweit ist und man im Internet liest, Harald Zuhausen hat den Nobelpreis für Medizin gewonnen, dann trifft es einen doch und man ist überrascht, freudig überrascht. Und so freuen wir uns alle natürlich ganz herzlich mit Herrn Professor Harald Zuhausen über diesen sehr großen Preis, über diese großartige Auszeichnung. Und ich möchte Sie auch gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern das Wort direkt an Herrn Professor Zuhausen weiterreichen. Vielleicht, was uns alle ganz arg interessiert, wie war das heute Morgen? Wer hat Sie angerufen? Wann haben Sie es erfahren?
Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Saltmann. Ich bedanke mich, dass Sie alle heute hier gekommen sind und freue mich natürlich besonders darüber, dass Sie alle mit Anteil daran nehmen und viele von Ihnen haben ja auch in entscheidender Weise letztlich mit zu diesem Preis beigetragen. Wie war es heute Morgen? Eigentlich ganz normal. Bis 10:45 war alles ruhig und still. Und dann rief mich jemand aus der Schwedischen Akademie, aus dem Nobelpreiskomitee an. Ich vermute, der Vorsitzende, ich habe den Namen nicht richtig verstehen können am Telefon. Und dann wurde mir gesagt, dass ich den Nobelpreis gewonnen habe, neben den beiden französischen Kollegen, worüber ich mich sehr freue, denn beide haben sicher hervorragende Arbeiten gerade bei der Isolierung des HIV-Erregers geleistet. Und dann wurden mir noch einige Tipps mit auf den Weg gegeben, über die ich jetzt nicht weiter diskutieren will. Und die aber sicherlich noch in reproduzierter Form später nochmal auf mich erneut hereinströmen werden.
Herr Dr. Puchter, auch für Sie, auch für das Deutsche Krebsforschungszentrum heute natürlich ein großer Tag.
Das kann man wohl sagen. Vor allen Dingen freue ich mich, dass ich hier bin und Ottmar Wissler den Flieger nach Berlin genommen hat. Als er aus dem Flieger ausgestiegen ist, haben wir telefoniert und ich sagte, Herr Wissler, heute hat Sie das Gespür völlig verlassen. Er hat aber zu seiner Entschuldigung einen Vortrag in Berlin, den er noch hält und dann den nächsten Flieger wieder nach Frankfurt nimmt und dann hierher kommt. Ja, was heißt das für das DKFZ? Ich würde erst mal sagen, ich freue mich persönlich für Harald Zuhausen, nicht nur, weil wir 7 Jahre gemeinsam im Vorstand gesessen sind, sondern weil ich sozusagen sehr eng miterlebt habe, welche Mühe es gewesen ist, dieser ganzen Forschung zum Durchbruch zu verhelfen und letztendlich auch ein Medikament zu haben, das heute als Vakzine angewandt wird. Wer erlebt das in seinem Forscherleben? Von der Entdeckung, die etwa in den späten 70er Jahren, 1982 gemacht worden ist, bis wirklich zur Inverkehrbringung in den Markt. Das sind ganz wenige und ich denke, das ist nicht nur eine fantastische Auszeichnung für ihn, sondern es zeigt auch, mit welcher Zähigkeit man solche Prozesse durchziehen muss. Und das habe ich nun in 7 Jahren gemeinsamer Vorstandstätigkeit erlebt. Ein hohes Maß an Zähigkeit, an Hartnäckigkeit. Trotzdem haben wir uns ganz gut vertragen als solches. Für das DKFZ fällt natürlich von diesem fantastischen Glanz, denn immer erstmal auf die Person bezogen ist, auf die Arbeitsgruppe, auf die Mitarbeiter, natürlich auch eine ganze Menge ab. Was das für uns letztendlich heißt, das wird man erst in den nächsten Tagen richtig verstehen und richtig begreifen. Von daher kann ich nur noch mal sagen, lieber Harald, herzlichen Glückwunsch, fantastisch. Vielen Dank.
Ja, Herr Puchter hat es eben schon erwähnt, Herr Professor Ottmar Wiestler, der wissenschaftliche Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums ist natürlich leider unglücklicherweise im Flieger nach Berlin unterwegs, beziehungsweise jetzt ist er schon in Berlin und wird auch demnächst wieder zurückkommen. Trotzdem darf ich natürlich an dieser Stelle die besten Glückwünsche und Grüße von ihm überreichen, auch berichten. Er hat natürlich mit uns telefoniert, er hat auch mit Harald Zuhausen bereits telefoniert und ihm gratuliert und er bedauert es außerordentlich, heute nicht hier zu sein, aber nichtsdestoweniger ist er sehr stolz auf diese Auszeichnung für das Deutsche Krebsforschungszentrum, zumal Herr Professor Wiestler ein außerordentlicher Verfechter der Prävention von Krebserkrankungen ist. Viele Krebserkrankungen werden einfach viel zu spät entdeckt, um sie noch heilen zu können. Deswegen wäre es eigentlich viel sinnvoller, Krebserkrankungen im Vorfeld schon zu verhindern. Und ein wirklicher Durchbruch bei der Verhinderung von Krebserkrankungen, das ist die Geschichte von Harald Zuhausen, die Geschichte der Impfung gegen den Gebärmutterhalskrebs. Und diese Geschichte beginnt, wie gesagt, schon vor langer, langer Zeit, in den Ende der 70er Jahre, als Harald Zuhausen entdeckt hat, dass Warzenviren dafür verantwortlich sind, dass Gebärmutterhalskrebs entsteht. Herr Zuhausen, können Sie sich noch daran erinnern, gab es einen Tag, gab es ein Experiment, wo Sie gesagt haben, so, das war jetzt der Durchbruch?
Nein, das Experiment gab es nicht. Es war nur so, dass wir uns ja schon in Ende der 60er Jahre intensiv mit der Frage beschäftigt haben, ob wir das Erbgut des Epstein-Barr-Virus in Burkitt-Lymphom und Nasopharynx-Karzinom nachweisen konnten. Das gelang damals. Und zu diesem Zeitpunkt, etwa um 1967 bis 1969, kamen die ersten Berichte auf, dass Herpes simplex Typ 2 etwas mit Gebärmutterhalskrebs zu tun habe. Und wir haben seinerzeit, weil wir das mit dem Epstein-Barr-Virus-System schon ausgebaut hatten, dann uns bemüht, entsprechende Teste mit Gebärmutterhalskrebs und Herpes simplex Typ 2 DNA zu machen. Die sind ausnahmslos negativ verlaufen. Das war vor allem mein Mitarbeiter Heinrich Schulte-Holthausen, der damals sehr stark daran beteiligt war. Und ich hatte in der Zwischenzeit begonnen, nach Alternativen zu suchen, weil ich überzeugt war, dass Herpes simplex Typ 2 keine Rolle spielte und war auf eine Reihe von Berichten gestoßen, schon Ende der 60er Jahre, dass genitale Warzen, wenn auch selten, aber gelegentlich maligne entarten können. Und das hat mich eigentlich auf die Spur der Papillomviren gebracht. Wir haben erst mit Fußwarzenviren versucht, die wir gereinigt haben. Damals sogar habe ich das noch selber experimentell gemacht. Die davon abgeleitete RNA mit Gebärmutterhalskrebs und anderen Materialien zu hybridisieren. Wir sahen, dass diese RNA mit vielen Warzen nicht hybridisierte und auch nicht mit genitalen Warzen. Und es war klar zu diesem Zeitpunkt, dass die genitalen Warzenvirus anders sein müssen als die Warzen, die in vielen normalen Geweben vorkommen, normalen Warzen auftreten. Und damals hat vor allem mein Mitarbeiter Lutz Giesmann, der sich hervorragend dafür eingesetzt hatte, sich bemüht, aus genitalen Warzen die Papillomviren zu klonieren. Das gelang 1979. Und gemeinsam mit Essen Michel Devilliers haben sie dann die Klonierung durchgeführt. Und dann war allerdings die nächste Enttäuschung da, denn wir sahen, dass dieses Virus der genitalen Warzen nicht in Gebärmutterhalskrebs oder nur in Ausnahmefällen dort zu finden war. Es wurde ein zweites Agens isoliert aus einem Kehlkopfpapillom, eine sehr unangenehme Erkrankung bei Kindern vor allem, das HPV-11, das aber auch in genitalen Warzen relativ häufig vorkommt. Und mit dieser Probe gelang es dann zwei meiner damaligen Doktoranden, zunächst Matthias Durst und anschließend Michael Bossart, auch HPV 16 und 18 zu isolieren und zu identifizieren. Ich fürchte, das ist mein eigenes Telefon. Und jetzt hier mal. Ja. Und mit diesem Ergebnis. Mit diesem Ergebnis wurden dann. Mit diesem Ergebnis ging eigentlich das Gebiet auf eine schnelle Fahrt los, denn wir haben die Proben in alle Welt verteilt und es wurde überall bestätigt, dass diese beiden Virustypen sehr häufig in Gebärmutterhalskrebs zu finden sind. Sie sind ungefähr für 70% verantwortlich und wie Sie wissen, gibt es dann andere Typen, die auch in anderen Labors zum Teil, aber auch bei uns mit isoliert wurden. Mitarbeiter bei uns, vor allem Frau Schwarz, die ich hier gerade rechts von mir sehe, hat dann anschließend auch die genetische Organisation und die Aktivität der Gene in Gebärmutterhalskrebszellen analysiert. Und diese Ergebnisse zeigen uns eigentlich schon sehr früh, dass eigentlich die Viren kausal für den Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sein müssten. Wir haben uns dann bemüht, die pharmazeutische Industrie mit einzuschalten, um frühzeitig an einem Impfstoff zu arbeiten. Die Behring-Werke in Marburg seinerzeit waren noch interessiert an einer solchen Zusammenarbeit, haben auch ein gewisses Funding uns hier übermittelt und sind dann allerdings kurz darauf, aufgrund einer Marktanalyse, die ihnen besagte, dass hier kein Markt für solche Impfungen da wäre, haben sie Abstand genommen und das Impfprogramm war bei uns dann einige Zeit zum Sistieren gekommen. Nicht? Also es sind einige Dinge, die damals nicht so gut gelaufen sind. Es hätte eigentlich die Impfstoffproduktion durchaus beschleunigen können, wenn diese Arbeiten intensiv fortgeführt wurden. Aber Gott sei Dank haben ja dann später zwei amerikanische Firmen nämlich MedImmune und Merck, die Arbeit wieder aufgenommen. Der Anteil von MedImmune ist dann zu Glaxo übergegangen, später nach England. Und wie Sie alle wissen, ist der Impfstoff heute auf dem Markt. Es wird viel diskutiert darüber, in Deutschland vor allem, welche Nebenwirkungen dieser Impfstoff hat. Aus meiner Sicht sind die Dinge maßlos übertrieben worden, der Nebenwirkungen, die hier beschrieben worden sind. Es sind Todesfälle aufgetreten, die, wie zumindest die Obduktionsbefunde ergeben, nicht in einen Zusammenhang mit der Impfung zu bringen sind. Und insofern ist diese Impfung sicher nicht unsicherer als jede andere Impfung, die wir heute für Kinder einsetzen. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, dass Sie vor allem Ihren eigenen Kindern, soweit sie nicht schon in einem Alter sind, wo das nicht mehr wo sie noch selber geimpft werden müssten, dass sie ihren eigenen Kindern diese Impfung empfehlen und sie auch durchführen lassen. Das Wesentliche ist ja nicht nur, dass sie gegen Gebärmutterhalskrebs schützt oder schützen soll, was wir eigentlich definitiv noch gar nicht sagen können, weil es bis zur Entstehung des Gebärmutterhalskrebses in der Regel 15 bis 25 Jahre nach Infektion dauert. Aber was wir klar sagen können, ist, dass die Vorstufen, die als notwendige Voraussetzung für Gebärmutterhalskrebs entstehen, dass diese Vorstufen durch die Impfung verhindert werden. Und damit lässt sich auch eindeutig erwarten, dass der Gebärmutterhalskrebs selber verhindert wird. Die Impfung, wie Sie auch wissen, ist ziemlich teuer. Wir können es uns hier in Deutschland leisten, weil die Krankenkassen das finanzieren. In den Entwicklungsländern ist das ein Riesenproblem, weil dort die Kosten nicht getragen werden können. Ich habe neulich mit Freude gehört, dass jetzt eine Reihe von anderen Firmen auch in Entwicklungsländern selber begonnen haben, Impfstoffe herzustellen. Und wir werden sehen, ob das nicht eben doch zumindest mittelfristig zu einer ganz drastischen Preisreduktion führt und damit auch die Wege ebnet, um in den Entwicklungsländern die entsprechenden Impfungen mit großem Nachdruck durchzuführen. Gebärmutterhalskrebs pro Jahr 500.000 Fälle, die auftreten etwa global. Die zweithäufigste Krebserkrankung überhaupt für Frauen weltweit gesehen. Bei uns ist es so etwa die acht- oder neunthäufigste Krebshäufigkeit bei Frauen. Es sterben pro Jahr noch etwa zwischen 240.000 und 270.000 Frauen an dieser Erkrankung. Also eine Erkrankung, die eine doch enorme Bedeutung besitzt. 83% aller Fälle treten in den Entwicklungsländern auf und 17% etwa in den Ländern der westlichen Welt vor allem. Und hier ist tatsächlich ein Modell geschaffen worden, das hoffentlich für die Zukunft auch für andere Bereiche an Bedeutung gewinnen wird. Persönlich, ich bin häufig danach gefragt worden, gehe ich davon aus, dass wir noch durchaus eine sehr gute Chance haben, weitere Krebserkrankungen mit Infektionen in Verbindung zu bringen. Ich denke vor allem an Erkrankungen des hämatopoetischen, also des blutbildenden Systems. Ich denke aber auch an Erkrankungen etwa wie Brustkrebs und andere, die theoretisch zumindest aufgrund bestimmter epidemiologischer Charakteristika ebenfalls mit Infektionen in Verbindung stehen könnten. Ich sage das sehr vorsichtig, denn es gibt also wirklich keine konkreten Hinweise, dass das derzeit der Fall ist. Und ich würde Sie bitten, dass auch vor allem die Herren von der Damen und Herren von der Presse das entsprechend zu kolportieren. Und insofern ist das ein Gebiet insgesamt, das, glaube ich, eine relativ große Bedeutung auch in Zukunft einnehmen wird in der Krebsforschung. Es hat sich eigentlich über die letzten, wenn Sie es zurückblicken, 3 Jahrzehnte, hat es sich enorm entwickelt. Vor 3 Jahrzehnten konnten Sie kaum irgendwo laut sagen, dass vielleicht 5% der Krebserkrankungen möglicherweise mit Infektionen in Verbindung stehen. Heute wird nicht widersprochen, wenn ich sage, 21% aller Krebserkrankungen, global auftretenden Krebserkrankungen, steht mit Infektionen in Verbindung. Und wir haben gerade in letzter Zeit gesehen, auch in diesem Jahr ist von einer Gruppe in Pittsburgh ein neues Virus, das sogenannte Merkel-Polyoma-Virus, isoliert worden, das offenkundig eine kausale Rolle bei Merkel-Zell-Karzinomen spielt. Also wir sind noch für einige Überraschungen, das Gebiet ist noch für einige Überraschungen gut und ich hoffe zuversichtlich darauf, dass wir sie auch noch erleben werden.
Vielen Dank, Herr Professor Zuhausen. Sie nehmen der Pressesprecherin eigentlich die Arbeit ab. Alle 7 Fragen, die ich mir überlegt hatte, haben Sie gleich in einem Rutsch beantwortet. Auch schon die Frage nach der Zukunft dieser Forschung. Trotzdem kommen da jetzt natürlich noch so ein paar Fragen, wenn so viele Damen und Herren von der Presse sind, die ja nicht alle von der Wissenschaftsredaktion kommen. Die fragen sich natürlich, gibt es eigentlich ein Leben neben der Forschung, außerhalb der Forschung? Ich wurde schon gefragt, was hat er denn für Hobbys? Haben Sie dafür überhaupt Zeit?
Ja, eigentlich zunehmend mehr. Nicht? Je älter ich werde, umso mehr Zeit habe ich für Hobbys, in der Tat. Ich habe einige Hobbys, nicht? Neben dem, dass wir mit meiner Frau gemeinsam eine jährliche Safari machen und eine Fotosafari im letzten Jahr, jetzt in diesem Jahr in Tansania und früher in Südafrika oder Botswana, ist es auf der einen Seite meine persönliche Liebe zu Pflanzen und zu Gartenarbeiten, obwohl mein Garten zurzeit ziemlich wüst aussieht.
Und das wohl auch die nächste Woche zumindest noch so bleiben wird.
Ich fürchte, das könnte so sein. Und darüber hinaus interessiere ich mich natürlich sehr für Urmenschenfunde, für Paläoanthropologie und verwandte Gebiete. Evolutionsforschung hat mich immer fasziniert. Mich faszinieren aber auch Fragen wie etwa aus dem philosophischen Bereich, wie ich habe ja, wie manche von Ihnen wissen, ein kleines Büchlein verfasst, Genom und Glaube. Und auch das sind Dinge, die mich selber schon fesseln. Und in dem Bereich sind es eigentlich eine Reihe von Interessen. Ich habe eigentlich nie in meinem Leben je über Langeweile zu klagen gehabt.
Und das wird sich in der nächsten Zeit jetzt wahrscheinlich auch nicht ändern. Haben Sie sich denn schon darüber Gedanken gemacht, wie Sie jetzt diesen Nobelpreis feiern? Zunächst einmal ja hier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Krebsforschungszentrums. Wie wird es denn noch weitergehen in diesen Tagen?
Also, es wird weitergehen, dass ich mir nicht überhaupt ein wenig zurückziehe und mir überlege, wie ich das tue. Ich werde mit Sicherheit, das habe ich heute schon vielen Reportern gesagt, die mich danach gefragt haben, inwieweit sich mein Leben ändern wird. Ich würde mit Sicherheit voraussagen, es wird sich nicht ändern. Ich werde meinen üblichen Rhythmus weiter durchführen, wie ich das zurzeit mache, solange ich das zumindest gesundheitlich tun kann, und würde sehen, dass alles so bleibt, wie es auch zurzeit läuft.
Sie bleiben also dem Deutschen Krebsforschungszentrum weiterhin erhalten?
Solange das Deutsche Krebsforschungszentrum mich will, werde ich dem Deutschen
Krebsforschungszentrum. Herr Puchter, ich glaube, daran besteht so wie kein Zweifel.
Da besteht mit Sicherheit kein Zweifel. Und es ist ja nicht so, dass Harald Zuhausen überhaupt nicht mehr auftaucht. Er kommt immer ein bisschen später. Er war ja früher berüchtigt dafür, dass er um 8 Uhr morgens Sitzungen angesetzt hatte, die dazu geführt haben, dass ein Teil der Sitzungsteilnehmer noch etwas verschlafen gewesen ist. Es war eine gewisse Bosheit, das muss man schon sagen. Jetzt kommt er ein bisschen später, so um 9:30 Uhr, geht vielleicht ein bisschen früher als in den vergangenen Jahren. Aber ansonsten hat sich in der Tat nichts geändert. Vielleicht eine letzte Bemerkung noch dazu. Wenn man den Terminkalender ansieht, mit Auslandsreisen, mit Gutachtertätigkeit, mit Vorträgen, dann ist es eigentlich nicht allzu viel weniger geworden. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das wird mit Sicherheit jetzt eher zunehmen. Ja.
Da haben wir heute richtig Glück gehabt, dass er da ist.
Ja, so ist es.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Zuhausen, Herr Dr. Puchter. Ich möchte Ihnen gerne die Gelegenheit geben, wenn noch Fragen sind, dürfen Sie jetzt gerne noch Fragen stellen.
Das größte Anliegen unserer Forschung ist, dass wir sehen, in welchem Umfang Infektionen krebsbedingt, weil ich darin eine unglaubliche Chance sehe, eine wirksame Prävention, eine Vorbeugung gegen Krebs zu betreiben. Und persönlich halte ich natürlich die Vorbeugung wirklich für das Wichtigste. Therapie ist natürlich auch extrem wichtig für die Patienten, die an Krebs erkrankt sind. Aber wir wollen natürlich möglichst viele Menschen davor schützen, dass sie an zumindest dieser Art von Erkrankung, dass sie darunter leiden. Mit dem Preis habe ich nicht gerechnet. Wie kann man mit einem Nobelpreis rechnen? Es ist immer eine Art, ich hätte fast gesagt, ein kleines Lotteriespiel. Ich wusste, dass ich gelegentlich vorgeschlagen war, und ich wusste auch, dass ich dieses Jahr vorgeschlagen war. Also ich würde jungen Forschern auf den Weg geben, dass sie, wenn sie von einer Sache wirklich überzeugt sind, dass sie die mit Nachdruck auch über Jahre betreiben und sich nicht schnell entmutigen lassen durch schnelllebige Ergebnisse, die oft auch in der Wissenschaft nur eine kurze Überlebensdauer haben. Das ist eine interessante Frage, die können Sie mich später fragen, wenn ich überhaupt weiß, um was für einen Preis es sich hierbei handelt. Ich vermute, dass er nicht ganz gering ist, aber ich habe mir wirklich noch keine Gedanken darüber gemacht.
Fragen beantwortet? Ja, dann darf ich Sie alle ganz herzlich einladen, das Glas mit Herrn Professor Zuhausen zu erheben und mit ihm anzustoßen. Wir haben für die Damen und Herren der Presse hier ein bisschen Unterlagen vorbereitet. Falls es nicht reichen sollte, falls Sie zusätzliche Materialien benötigen, bitte zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Vielen Dank.
Auf zum Sektempfang.